ARD Themenwoche. Wie wollen wir leben? Bleibt alles anders.
SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg, schönen guten Abend. Weniger arbeiten bei vollem Gehalt und Urlaubsanspruch. Um 13 Uhr Feierabend, den Nachmittag frei für Familie und Hobbys und dafür nicht auf Einkommen verzichten. Was klingt wie eine Vision von Sozialverbänden oder Gewerkschaften, ist Realität im Unternehmen von Lasse Reingans. Der Medienwissenschaftler hat in seiner Bielefelder IT-Agentur vor 3 Jahren den 5-Stunden-Arbeitstag eingeführt, bei vollem Gehalt. Und mit diesem Arbeitszeitmodell war Lasse Reingans bundesweit der erste Unternehmer. Er ist überzeugt, das kann auch in anderen Unternehmen funktionieren. Und darüber will ich heute Abend mit ihm reden. Lasse Reingans, schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Oppenberg.
Wie sah denn Ihr Tag heute aus?
Eigentlich so wie immer. Mein Wecker klingelt kurz nach 6, dann frühstücke ich mit meinen Kindern. Wir organisieren so das Familienleben und ab 8:15, 9 bin ich im Büro. Allerdings ist das Büro gerade komplett leer, weil alle meine Kollegen seit März schon im Homeoffice sitzen. Das heißt, ich habe hier viel Ruhe und viel Platz für meinen Job.
Und am Nachmittag war dann Family Time, Familienzeit.
Genau, das ist natürlich gerade in so dieser Pandemiesituation sowieso schwierig und komisch für alle, ne? Also das verschiebt sich. Ich bin jetzt auch nicht jeden Tag von 8 bis 1 im Büro und meine Kollegen arbeiten auch nicht ständig von 8 bis 1, einfach weil das teilweise mit Kindern zu Hause, mit Homeschooling etc. gar nicht so leicht funktioniert.
Wie wollen wir leben? Diese Frage stellen wir uns in dieser Woche in der ARD-Themenwoche. Und diese Frage möchte ich heute Abend mit dem Medienwissenschaftler Lasse Reingans besprechen. Der Unternehmer hat in seiner Bielefelder IT-Agentur den 5-Stunden-Arbeitstag eingeführt. Bei vollem Gehalt und Urlaubsanspruch. Und Herr Reingans, mit welchem betriebswirtschaftlichen Ergebnis?
Schöne direkte Frage. Also 2017 haben wir das angefangen. Genau Ende Oktober habe ich eine Agentur hier übernommen und habe dann im November den 5-Stunden-Tag eingeführt. Das heißt, die Frage mit dem Ergebnis, viele Faktoren haben Auswirkungen darauf gehabt, wie das Ergebnis ist sozusagen. Ich glaube nicht, dass man das auf den 5-Stunden-Tag runterbrechen kann. Nur so viel, 2018 waren wir sehr positiv unterwegs. Das heißt, wir haben auf jeden Fall Gewinn gemacht. Das heißt, ein ganzes Jahr im 5-Stunden-Tag war sehr erfolgreich. 2019 haben wir andere Themen angefangen und gemacht. Das war nicht so erfolgreich wie 2018. Dieses Jahr ist es wieder sehr erfolgreich. Das heißt, grundsätzlich bin ich positiv gestimmt.
Also Sie schaffen mit Ihren Mitarbeitern in 5 Stunden so viel wie in anderen Betrieben in 8?
Ja, das kann man so sagen. Ich glaube, jetzt muss man natürlich eine Einschränkung haben, ne? Das Arbeitsergebnis in dem Arbeitsumfeld, in dem wir unterwegs sind, ist ja nicht so, dass wir da in Stückzahlen messen, sondern das sind oft kreative Prozesse, die wir leisten müssen. Das ist oft eben viel Kopfarbeit. Und man kann also nicht genau vergleichen, wie viel man jetzt an dem heutigen Tag geschafft hat, ob das genauso viel war wie vielleicht irgendwann mal an einem 8-Stunden-Tag. Grundsätzlich schaffen wir das Ergebnis, was wir geplant haben, was wir unseren Kunden versprechen, was wir verkauft haben, in weniger Zeit, genau.
Also weniger arbeiten und mehr leisten. Wie geht das? Welche Regeln gelten für die 5 Arbeitsstunden in Ihrem Betrieb, damit diese 5 Stunden auch effizient wie 8 Stunden in anderen Betrieben sind?
Also wir haben anfangs, als wir das eingeführt haben, uns als Team zusammengesetzt und geguckt, was ist denn gerade an Prozess vorhanden oder an Prozessen vorhanden, die uns aus der Arbeit reißen, ne? Also die uns stören, wo jeder einzelne Kollege schon weiß und jede Kollegin weiß, so diese typischen Themen wie, es klingelt ständig das Telefon, der Kollege kommt rein und lenkt mich ab, die E-Mails prasseln im Dauertakt ein, Kunden rufen an etc. pp. Da haben wir erstmal ganz grob überlegt, was kann man daran ändern, was können wir anpassen. Dann kamen wir auch schnell zu Kommunikationskultur, also eher so soften Themen. Dann kamen wir zu Meetingkultur, dass man zum Beispiel ständig Meetings einberuft, so spontan, komm, wir setzen uns mal alle eine Stunde in den Konferenzraum. Und das sind alles Dinge, die sind manchmal schlecht oder meistens schlecht vorbereitet. Die könnte man oft an vielen Stellen wesentlich kürzer fassen. Und grundsätzlich hat es einfach viel mit Themen zu tun, die sich so eingeschliffen haben. Und die haben wir alle mal beleuchtet. Und das fängt auch an bei so Benachrichtigungen von Handys, also die ganzen Themen wie WhatsApp, Facebook, das Ganze, was so drumherum läuft. Das ist in kreativen Berufen oder Bereichen immer das, wo man aus dem Fokus sozusagen gerissen wird. Und Studien zeigen auch, dass dieses Rausreißen aus so einem Gedankenprozess meistens zur Folge hat, dass wir mindestens 1/4 Stunde brauchen, um wieder da reinzukommen. Mhm. Das heißt, nur mal angenommen, der Kollege kommt alle Stunde mal rein, dann verlieren wir jedes Mal zusätzlich 1/4 Stunde, um überhaupt wieder auf dem Fokussiertheitslevel zu landen. Also und davon gibt es also jede Menge.
Das heißt genau. Also Kaffeepausen, mal einen Plausch mit den Kollegen, das gibt es alles bei Ihnen nicht?
Also wir haben es erstmal Ende 2017 so gehandhabt, dass wir wirklich gesagt haben, wir fangen hier um 8 Uhr an und hören um 13 Uhr Punkt auf, egal was passiert. Also egal heißt auch, selbst wenn wir unsere Arbeit nicht geschafft haben um in einem Zeitraum wirklich evaluieren zu können, woran hakt es. Also wir haben dann jeden Freitag zusammen gekocht nachmittags, also 13 Uhr. Das war zwischendurch freiwillig, zwischendurch mal nicht freiwillig, weil wir halt als Team auch mal diskutieren wollten. Und haben einfach geguckt, woran hat es gelegen? Und da haben wir sehr viel gelernt. Also da haben wir wirklich geguckt, an welchen Prozessen wir Verbesserungspotenziale sehen. Mhm. Diese kleinen Plausche mit den Kollegen haben wir da auch eben unterbunden, weil wir wirklich gesagt haben, wir müssen jetzt gucken, was wir besser machen können.
Was haben Sie denn noch anders gemacht dann? Also was haben Sie noch gelernt in diesem Prozess?
So kleine Dinge wie zum Beispiel, also was ich als Feedback kriege, was wirklich eine super Idee war, ist, dass man Termine nur für den Folgetag einstellt. Es kann also nicht passieren, dass ein Kollege kommt und sagt mal, hier, wir müssen ja mal eine Stunde quatschen, weil jeder Einzelne bei uns morgens seinen Tag planen und strukturieren muss. Da ist es halt extrem schwer, wenn dann jemand um die Ecke kommt und einen da rausreißt und die eigenen Pläne kaputt macht. Das heißt, das ist ein enormer Produktivitätsboost gewesen. Dann haben wir auch so Kommunikationskanäle anders genutzt, also E-Mail und Slack oder Teams. Da mussten ein paar Regeln her, damit man gemeinsam guckt, wie kann denn jeder Einzelne besser arbeiten. Mhm. Es gibt Menschen, die brauchen Lärm im Büro und Musik und andere Menschen brauchen Stille. Es stellte sich echt heraus, dass jeder sehr individuelle Bedürfnisse hat. Und ich glaube, das ist die Herausforderung und bei uns auch wirklich der Haupttrick, glaube ich, dass man diese individuellen Bedürfnisse berücksichtigt und eben Prozesse so anpasst, dass jeder bestmöglich arbeiten kann.
Aber Herr Reingans, entsteht da nicht auch ein Druck, wenn man ja in 5 Stunden konzentriert ohne Mikropausen arbeiten soll?
Ja, also wir haben das auch natürlich dann ein bisschen flexibilisiert, ne, weil diese kleinen Pläuschchen mit den Kollegen, die sind ja auch wichtig für eine Unternehmenskultur und ein Miteinander. Es ist nur für uns als Team wichtig gewesen, das haben wir halt oft auch in so Supervisionsworkshops, die wir jedes Quartal hier gehalten haben, klargestellt, dass jeder sensibilisiert sein muss, was das für ein Preis ist, den man damit bezahlt, wenn man halt jede halbe Stunde mit irgendwem ein kleines Pläuschchen hält. Und deswegen sind wir weg von Verboten, oder ich bin auch kein Chef, der hier harte Verbote ausspricht. Ich appelliere eher an die Selbstverantwortung. Wir sind also eher dahin, dass wir einfach Bescheid wissen und uns immer spiegeln, an welchen Stellen vielleicht Ablenkungen doof sind.
Wenn um 13 Uhr bei Ihnen Feierabend ist, was sagen denn Ihre Kunden dazu, dass Sie nachmittags nicht mehr erreichbar sind?
Also wir haben das natürlich ganz transparent gespielt anfangs. Wir haben die informiert, dass wir was versuchen wollen. Wir wollen ja nicht weniger arbeiten, sondern wir wollen kürzer arbeiten, aber dadurch einen besseren Output und bessere Qualität erreichen. Und die Kunden sind alle mittlerweile natürlich, die wissen Bescheid. Wir haben aber auch durchaus Support-Systeme, wo wir wechselnd eben Zuständigkeiten haben. So, das heißt, wir sind erreichbar und wenn wirklich irgendwo Not am Mann ist, dann haben die meisten Kunden auch die Handynummern von Projektleitern. Das kommt aber so gut wie nie vor, muss man ehrlich sagen. Das heißt, die Kunden fanden das natürlich erstmal irritierend, weil das ja wirklich mal ein radikaler, neuer und anderer Ansatz ist. Mittlerweile finde ich es aber extrem gut, weil für die Kunden springt dabei raus, dass die ein hochmotiviertes Team haben, dass die keinen, ich sag mal, überarbeiteten Projektleiter haben. Und wenn tatsächlich Dinge mal brennen und anders organisiert werden müssen, dass man mal länger arbeiten muss, dass man vielleicht mal abends Einsätze hat etc., ist die Bereitschaft von Kollegen auch wesentlich höher, weil die natürlich jeden Tag eigentlich viel mehr Freizeit haben und Ausgleichsmöglichkeiten haben als im regulären 40-Stunden-Wochenjob.
Wofür verwenden denn Ihre Mitarbeiter die zusätzliche Freizeit?
Das ist ganz unterschiedlich. Also die einen haben plötzlich angefangen, so uralte Hobbys wieder auszubuddeln oder mal eine neue Sprache zu lernen. Manche haben in so Interviews, die wir mit den Unis hier, die mit uns zusammenarbeiten, geführt haben, haben die gesagt, dass die zum Beispiel sehr viel mehr Sport machen und sehr viel achtsamer mit sich umgehen. Dass die auch achtsamer essen, dass die sich besser ernähren, dass die einfach nicht mehr so gehetzt sind. Und daher halt Möglichkeiten haben, auch mal wieder ein Buch zu lesen. Und was ich ganz interessant fand, und das war auch ein Vorteil dann plötzlich fürs Unternehmen, der gar nicht so geplant war, viele der Kollegen, also wir haben zum Beispiel eine Menge Softwareentwickler, die haben ein großes Interesse, sich selbst fortzubilden. Und gar nicht unbedingt, weil sie gezwungen sind in dem Jobumfeld, sondern einfach, weil das ein intrinsisches Interesse ist. Und das heißt, die haben tatsächlich Zeit genutzt, um ja, weiterzukommen, also beruflich weiterzukommen, wovon das Unternehmen, also wir, wieder profitiert haben.
Mein Gast heute Abend ist der Unternehmer Lasse Reingans, der seinen Mitarbeitern mehr Zeit geschenkt hat. Nur 5 Stunden dauern die Arbeitstage bei Reingans Digital Enabler in Bielefeld. Um 13 Uhr ist Feierabend und das bei vollem Gehalt. Die 5-Stunden-Revolution heißt das Buch, das Lasse Reingans über sein innovatives Arbeitsmodell geschrieben hat. Und darin beschreiben Sie, Herr Reingans, wie Ihr Leben vorher ausgesehen hat. Also bevor Sie 2017 Ihre jetzige Firma übernommen und die 5-Stunden-Tage eingeführt haben, ausgesehen hat. Auch vorher waren Sie schon Unternehmer, allerdings mit mehreren Kompagnons. Wie lange waren da Ihre Arbeitstage in dieser Firma?
Ja, das war auch eine IT- oder Digitalagentur und wir hatten, ich sag mal, bei meinem Ausstieg 2017 so knapp 40, 50 Mitarbeiter und waren 4 Gesellschafter inklusive mir und wir hatten natürlich eine Menge Verantwortung und Druck. Ich war viel für Vertrieb und öffentliche Wahrnehmung, also Marketing und so zuständig. Und die Arbeitstage waren halt, wie sie so üblich sind in der Digitalbranche, nämlich es geht früh los und hört dann sehr spät auf. Das ist, glaube ich, für viele auch ganz normal, ne? Dass man nämlich morgens aufsteht, dann checkt man wahrscheinlich erstmal seine E-Mails und dann geht es halt los mit dem ersten Kaffee irgendwie 7 Uhr und dann gibt es einfach eine Menge Druck, weil einfach ganz viele Themen und Prozesse auf einen reinprasseln. Und genau in dieser Situation war ich nämlich 2017 mit, ja, ich weiß gerade, also ich habe nie meine Stunden gemessen, ne? Also ich habe keine Ahnung, wie viel effektiv da auf der Liste am Ende stand, aber ich weiß, ich war eigentlich immer im Einsatz.
Aber Sie wollten aus diesem Hamsterrad auch schon vorher raus, also 2014, schreiben Sie in Ihrem Buch, haben Sie Ihren Mitgesellschaftern gesagt, dass Sie ab sofort 2 Nachmittage frei nehmen. Und wie war die Reaktion?
Ja, genau. Ich hatte 2014 gesagt, ich hätte gerne 2 Nachmittage frei, um mich um meine Kinder mehr kümmern zu können. Ich habe 2 Töchter und da wollte ich einfach mal von der Schule abholen. Da wollte ich mal am Nachmittag mit denen schwimmen gehen etc., was man natürlich auch gerne machen mag. Die Reaktion war eigentlich, wie sie zu erwarten war, natürlich ein riesiger Unglaube und auch durchaus Verwunderung und etwas Wut, wie ich denn auf die Idee käme, mir das leisten zu wollen.
Und dann haben Sie irgendwann 2017 gesagt, okay, ich steige aus. Und macht das ganz anders. Um zu verstehen, warum Sie so anders denken als andere Unternehmer, muss man zurückschauen auf Ihre Vita. Sie haben sich Ihr Studium in München selber finanziert, haben früh lernen müssen, sich zu entscheiden, entweder hat man Zeit, dann hat man Geld, oder man hat Geld, dann hat man keine Zeit. Und Sie sprechen in Ihrem Buch von der Tina-Falle. Erklären Sie die mal.
Tina, ja, das ist eigentlich ein Akronym für There is no alternative. Ne? Man ist ganz oft in diesen Gedanken, dass Dinge so zu sein haben, wie sie halt schon immer waren oder sind.
There is no alternative, müssen wir kurz übersetzen. Es gibt keine Alternative.
Ja, genau, es gibt einfach keine Alternative für viele Situationen, in denen man sich befindet. Dann denkt man, oh Gott, mir geht's so schlecht, aber es muss ja so sein, weil ich habe ja keine Wahl. Und da erstmal rauszukommen gedanklich, dass man natürlich immer gestalten kann. Ja, man kann ja immer, wenn man sich schlecht fühlt, eben auch Dinge ändern und anpassen. Und das war damals 2017 bei meinem Ausstieg eben das gleiche Dilemma. Oder auch früher in München damals beim Studium. München ist eine teure Stadt, als Student wirklich teuer. Ich war auch auf einer privaten Uni, die monatlich Geld gekostet hat, die ich mir auch finanziert habe. Da war einfach dann gar keine Zeit für Kontakte, weil ich das Geld für Miete und Uni und so brauchte. Und irgendwann habe ich da auch gemerkt, oh Gott, mir geht's hier nicht gut. Ich muss hier weg. Und dann habe ich mich entschieden, nochmal komplett auszubrechen, meine Zelte abzubrechen und nach Australien auszuwandern.
Und das war augenöffnend.
Ja, das war erstmal eine wunderbare Zeit natürlich, weil Australien ein tolles Land ist. Und es war augenöffnend insofern, weil da einfach Dinge auch ein bisschen anders laufen. Ne, da ist zum Beispiel morgens, Australien hat glaube ich 37.000 Kilometer Strand. Morgens geht man vor der Arbeit einfach nochmal eine Runde surfen und die Arbeit beginnt einfach auch später und die Australier sind sowieso ein bisschen grundentspannter. Und da habe ich tatsächlich viel lernen können. Auch ich war da auch schnell bei einem Telekommunikationsunternehmen als Praktikant angestellt, einfach weil ich da auch mal reinschnuppern wollte in einen großen Konzern. Und habe auch gemerkt, wie entspannt die auch da morgens loslegen. Nicht, dass die schlecht arbeiten oder wenig arbeiten. Die haben durchaus in der Arbeit einen hohen Druck sicher und auch viel Output. Aber so die Grundhaltung ist eine andere. Und da habe ich gemerkt, ja, es muss also auch anders möglich sein.
Wie haben Sie denn in Australien gelebt und wovon?
Also die Privatuni in München, an der ich war, hat in Australien auch ein Hauptquartier sozusagen. Die ist weltweit unterwegs. Und die hatten einen Bachelorstudiengang im Angebot, der kostete auf jeden Fall ein paar Euro sicher. Aber ich habe mal kurz durchgerechnet, dass ich da inklusive Unterkunft das gleiche zahle wie in München allein für meine Miete und habe dann gedacht, okay, da kriege ich die Uni, die ich ja auch bezahlen müsste, und die Unterkunft gleich mit. Das machte also Sinn und ich habe da nebenbei ein bisschen Freelance-Jobs für Kunden aus Deutschland, die ich schon vorher hatte, auch während meines Studiums in München, habe ich da weiter eben bearbeiten können. Also das, was viele gerade in Corona-Zeiten merken, ich habe eben auch remote gearbeitet. 2003 war das. Und damit auch mein Leben und meine Unterkunft und meine Uni da finanzieren können.
Und dennoch sind Sie, als Sie wieder zurück in Deutschland waren, wieder in die Tina-Falle getappt. There is no alternative. Also Sie haben sich selbstständig gemacht und die Arbeitszeit ist wieder ausufernd geworden. Wie konnte das passieren?
Also irgendwie lag ich da auch so ein bisschen, was heißt im Irrglauben auf, aber eine GmbH gründen und dann auch einige Leute einstellen und schnell wachsen und dann auch wirklich so seriös arbeiten, das war irgendwie so ein Umbruch für mich. Ich hatte meinen Master abgeschlossen an der Uni Bielefeld, habe gedacht, ja, jetzt geht das richtige Leben mal los, jetzt musst du dich mal ein bisschen anpassen an die Welt da draußen. Ja, bin ich so reingeschlittert, ne? Also irgendwie war dann plötzlich, Lasse ist jetzt ganz seriös und arbeitet jetzt wie man richtig arbeitet. Und ich habe gedacht, ja stimmt, habe ich ja noch nie gesehen. So muss das also sein. Also ich habe irgendwie den Gedanken gehabt, so hat es zu sein. Und so habe ich mich dann auch verhalten. Und irgendwann aber dann gemerkt, ja, das kann aber nicht sein, weil Leben ist schneller, Arbeit ist intensiv. Ich hatte dann Kinder und dann gemerkt, nee, das kann ja nicht sein, dass man eigentlich nur arbeitet, weil man eben glaubt, dass es so zu sein hat.
Und es gab dann auch noch ein paar tragische Fälle, die Sie zum Umdenken bewegt haben?
Ja, ich habe einige Freunde unterwegs verloren. Verlieren ist das falsche Wort, aber es haben einige Freunde sich das Leben genommen zum einen. Andere Freunde haben im Autounfall ihr Leben verloren. Das war schon schlimm. Also irgendwie habe ich irgendwann zwischendurch das Gefühl gehabt, ich bin ständig auf Beerdigung. Und dann wurde bei meinem Vater Krebs diagnostiziert und der hat dann auch ganz schnell leider das Leben dabei verloren darunter. Und das waren so Dinge, das führt einem nochmal ganz klar vor Augen, ja, das Leben ist wirklich endlich und man muss tatsächlich gucken, wie, also auch die Frage Ihrer Sendung, wie wollen wir leben? Will man so leben, dass man ständig getrieben ist von den Umständen und den eigenen Glaubenssätzen oder will man gucken, wie man vielleicht sich ermächtigt und da selbst gestaltet, so dass die Zukunft schöner ist und dass das Leben an sich schöner ist?
SWR 2 Tandem am Mittwochabend. Wie wollen wir leben? Diese Frage stellen wir uns in dieser ARD-Themenwoche. Und diese Woche hat sich auch mein heutiger Gast gestellt. Lasse Reingans hat darauf für sich und für seine Mitarbeiter eine Antwort gefunden, nämlich weniger, aber effektiver zu arbeiten und dafür mehr Freizeit zu haben. Den 5 Stunden Arbeitstag hat er in seinem Unternehmen eingeführt, als erster in Deutschland. Aber Herr Reingans, international waren Sie nicht der Erste. Wer sind da die Vorreiter, die Vordenker?
Ja, international gab es natürlich schon einiges. Es hat in Amerika natürlich, es gab dieses bekannte Buch von Tim Ferriss, The 4-Hour Work Week, also die 4-Stunden-Woche. Das war schon irgendwie ein lustiger Aufschrei damals, der dann irgendwie durch die Gegend ging, weil der Mensch einfach nur Dinge delegiert hat, die günstiger dann wurden als sein Arbeitsgehalt sozusagen. Gab aber auch einen Amerikaner, der hat ein Buch geschrieben, auch über den 5-Stunden-Arbeitstag. Und zwar war das ein Surfbrett-Produzent. Und dieses Buch fiel mir in die Hände. Und zwar in der Zeit, wo ich nämlich auch über meine eigene Arbeit oder über das Volumen meiner Arbeit nachgedacht hatte. Und das fand ich total spannend, weil da ganz viele Themen nämlich drinstehen, die mich angesprochen haben. Und das war auch mit der Ausschlag, warum ich das unbedingt in meinem Unternehmen dann auch mal versuchen wollte.
Wie sieht das denn in anderen Ländern aus? In Schweden zum Beispiel gibt es ja die 4-Tage-Woche.
Ja, das ist in Schweden sowieso. Da ist vieles anders, wenn man da mal ist. Ich bin häufig in Stockholm unterwegs, weil ich Freunde eben aus meiner Zeit in Australien auch habe. Da ist auch die Rollenverteilung bei Kindererziehung zum Beispiel eine ganz andere. Und auch Arbeit wird da auch anders gelebt tatsächlich. Und deswegen habe ich das auch, als die Presse überall über uns schrieb, also auch weltweit, die skandinavischen Länder, die haben da sich nicht so drum geschert, weil das bei denen gar nicht so weit weg ist von der Realität.
Weniger arbeiten bei vollem Gehalt. Sie sagen, das ist die Rettung für den deutschen Mittelstand. Gewagte These, aber wie soll das die Rettung sein?
Also ich glaube, was dahinter steckt, ist natürlich, es geht ja nicht nur darum, dass wir Arbeitszeit reduzieren. Ne? Also das ist natürlich das Offensichtliche, wir arbeiten nicht mehr 8, sondern 5 Stunden. Dahinter steht natürlich eine ganz andere Haltung, was ich glaube, was meine Mitarbeitenden tun. Ne? Also es gibt ja Führungskräfte und Inhaber, die glauben, durch Druck würden tolle Ergebnisse produziert werden, gemischt mit etwas Gehalt. Aber eigentlich gehe ich davon aus, dass meine Kollegen in dieser Zeit, in der wir leben und in der Arbeitswelt, in der wir sind, wo nämlich kreative Lösungen erarbeitet werden, wo man wirklich motiviert sein muss, damit man Leistung überhaupt liefern kann. Ich glaube, dass die Haltung dahinter eben die Rettung sein muss und sein wird. Ich glaube, wenn man jetzt mal guckt, wie der Status quo eigentlich gerade ist, auch was das Thema Digitalisierung angeht, da werden so viele Potenziale liegen gelassen und Menschen arbeiten in sehr schlechten Prozessen an Faxgeräten, an Excel-Tabellen, was man viel effektiver, effizienter lösen könnte. Und ich glaube, wenn Mittelstand und Unternehmer sich darüber mehr Gedanken machen würden, was für eine Haltung habe ich meinen Mitarbeitenden gegenüber, was glaube ich eigentlich, was für ein Menschenbild da herrscht, was für eine Kultur haben wir in Unternehmen, welche Prozesse haben wir in Unternehmen, da gibt es einfach so viele Potenziale zu heben. Und ich glaube, es ist allerhöchste Zeit, dass der Mittelstand da jetzt mal nachzieht.
Sie schreiben in Ihrem Buch Die 5-Stunden-Revolution, in Zukunft werden Unternehmen erfolgreich sein, die ihre Organisation und Führung an den Bedürfnissen der Mitarbeiter ausrichten. Also der Mitarbeiter steht in Zukunft, so denken Sie, mehr im Fokus eines Unternehmens. Warum ist das so wichtig, dass sich Mitarbeitende wohlfühlen? Und was heißt das eigentlich, sich wohlfühlen in einem Unternehmen?
Ja, das ist eine schöne Frage. Was heißt das eigentlich? Das kann, glaube ich, jeder nur komplett wirklich individuell beantworten. Also bei uns ist die Entwicklung jetzt so, dass wir gerade drüber nachdenken und auch mit Experten in Austausch gehen, einen Glücksindex einzuführen. Das klingt auch extrem esoterisch für den einen oder anderen Zuhörer vielleicht, aber am Ende muss man nämlich gucken, wie wohl fühlen sich Menschen, wie sicher fühlen sich die Menschen, wie sehr brennen die für ihren Job, um einfach frühzeitig zu erkennen, ob Aufgaben vielleicht nicht richtig liegen bei dem einen oder anderen, ob die sich verändern wollen und nicht gleich das Unternehmen verlassen müssen an den Stellen. Ich glaube und habe geschrieben, dass der Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen muss, weil sich die Arbeitswelt so drastisch verändert hat. Während früher Industrialisierung sehr viel repetitive Prozesse hatte und eben, naja, Fließbandarbeit, da wurde irgendwann die Abteilung gegründet sozusagen, dass nämlich die Menschen eine Ressource sind mit einer Zahl, Aber eigentlich muss man doch erkennen, dass heutzutage jeder einzelne Mitarbeitende wirklich immens wichtig ist, weil der verschiedene Leistungen liefern kann, weil der verschiedene Kompetenzen, Stärken und Talente hat und weil wir einfach auf diese Talente jetzt angewiesen sind, weil wir eben auch dann bessere Produkte und Dienstleistungen schaffen können.
Aber lässt sich das Modell 5 Stunden Arbeitstag denn wirklich auf andere mittelständische Branchen übertragen? Also ich denke da zum Beispiel an Handwerksbetriebe, der Gas-Wasser-Installateur oder der Friseur oder der Einzelhandel, die werden ja nicht wirklich weniger arbeiten können und gleichzeitig mehr leisten.
Ja, ich nehme jetzt mal das letzte Beispiel, den Einzelhandel. Wenn man da jetzt mal gerade hinguckt, was natürlich jetzt schreit die ganze Welt wieder auf, wie schlimm Amazon ist. Aber der Handel hier in Deutschland hat die letzten 20 Jahre sehr viel verschlafen, was Amazon halt seit 20 Jahren konsequent sehr gut umsetzt. Wenn man jetzt weiterguckt in Handel auf der Fläche, ist es oft so, da stehen dann ungelernte studentische Hilfskräfte bei Saturn Mediamarkt, können mich aber gar nicht beraten. Durch das Internet bin ich ja schon ein informierter Kunde, schon ewig und weiß eigentlich ziemlich genau, was ich will. Da wird sich auch einfach viel verschieben und ich glaube, jede Branche ist nicht gefeit vor dieser großen Veränderung, die wir schon seit Jahren auch beobachten können. Und Handwerk ist auch ein Beispiel, da gibt es ja so viele Tools und neue Innovationen, die auch menschliche Arbeit, glaube ich, weniger werden lässt, aber Expertenarbeit höher. Also diese Beratungsaufwände bei Handwerk und die wirklichen Ingenieursarbeiten, das müssen wirklich Spezialisten machen. Also diese simplen Arbeiten werden nicht komplett wegfallen, mal hier ein Rohr auswechseln etc. Aber ich glaube, das wird weniger, weil da viel mehr Technologie Einzug hält, viel mehr Tools Einzug halten, vielleicht auch Hilfsmittel, damit man das selber machen kann etc. pp. Ich glaube, der Fachkräftemangel wird beim Handwerk dazu führen, dass natürlich auch andere Arbeitsmodelle da Einzug halten werden.
Aber was ist mit ganz einfachen Tätigkeiten? Also der Mann oder die Frau am Fließband oder der Paketfahrer, die Akkord arbeiten, wird es da irgendwann eine Zweiklassengesellschaft geben? Also die kürzer arbeiten können und die eben nicht?
Ja, ich meine, die Beispiele jetzt, die Sie gerade genannt haben, Fließbandarbeit wird weniger, einfach weil Robotik und Automatisierung zunimmt. Und das hört sich jetzt für manche so an, als würde es dann, oh Gott, also man braucht ja also Roboter, die kosten wieder viel Geld, wie soll ich mir das leisten? Die Antwort darauf ist, ja, das ist schwierig. Es werden aber Firmen in Zukunft da sein, die sich das leisten konnten und somit enorme Wettbewerbsvorteile haben und dann andere verdrängen. Und das andere Thema Paketauslieferung gibt es ja auch seit Jahren schon, die autonomen Auslieferungsfahrzeuge, das wird ja auch mehr. Und das heißt, am Ende, ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber es gibt schon Anzeichen dafür, dass ganz viele von den simpleren Arbeiten digitalisiert werden. Und zur Frage nach der Zweiklassengesellschaft, ja, das kann eine Folge sein, wenn es keine neuen Jobs gibt, die vielleicht dann entstehen, wo andere Arbeitsplätze weggefallen sind.
Also die Arbeitswelt verändert sich. Kann es in der, die es im Moment gibt, so wie wir sie jetzt kennen, eigentlich überhaupt so eine Work-Life-Balance geben?
Also ich glaube, das fängt eben bei jedem Einzelnen an. Also in meinem Buch schreibe ich ja, dass der Mensch in den Mittelpunkt rücken muss und dass die Unternehmen wirklich sich darauf fokussieren müssen, dass es denen gut geht, ne? Dass man die weiterentwickelt, dass man denen zur Seite steht, dass die als Menschen behandelt und wahrgenommen werden. Und ich glaube, da muss jeder halt selber, auch vom Unternehmen vielleicht gestützt durch Coaching, durch Supervision etc., dahin kommen zu schauen, wo bin ich wirksam, wo geht es mir gut und wo geht es mir nicht gut. Ich glaube, Arbeit ist ja nicht mehr so wie früher hart abgegrenzt, wo ich in eine Fabrik gehe und dann mein Privatleben sozusagen an der Tür abgebe und dann repetitiv arbeite und danach wieder zurückkomme, sodass es wirklich eine scharfe Trennung zwischen Work und Life gibt und somit auch diese Work-Life-Balance irgendwann mal Thema wurde. Ich glaube, mittlerweile hat das überall Einfluss, ne? Weil man Jobs suchen kann, die eben zu seinen Interessen und Hobbys passen vielleicht. Und weil das einfach viel mehr sich mit dem Privatleben mischt. Also wird eher ein Work-Life-Blending geben als eine Work-Life-Balance.
Die Arbeitswelt verändert sich, vor allem durch die Digitalisierung, die gerne ja auch die 4. industrielle Revolution genannt wird. Und die aktuelle Pandemie zeigt, in welche Richtung es gehen könnte. Homeoffice, flexiblere Arbeitszeiten, mehr Eigenverantwortung der Arbeitnehmer. Über die Arbeit der Zukunft hat sich mein Gast Lasse Rein ganz viel Gedanken gemacht und in seinem Unternehmen den 5-Stunden-Arbeitstag eingeführt. Herr Reingans, ist Corona gerade eine Chance umzudenken, Arbeit neu zu denken?
Ja, also Chance klingt sehr positiv. Für viele ist es natürlich auch ein Zwang, ne? Also das ist ja eine Riesenkrise, also sowohl gesundheitlich, aber auch menschlich und wirtschaftlich. Ich habe die Hoffnung, dass manche durch diese Krise was lernen, manche Führungskräfte, Unternehmer, und sehen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt zu arbeiten. Und vielleicht dann, wenn sich die Pandemie eventuell irgendwann legen sollte, dann auch zukünftig anders mit ihren Kollegen arbeiten. Und zwar besser, weil es sinnvoller ist.
Angestoßen durch die Pandemie und von Linken und Gewerkschaften wird gerade wieder verstärkt die Vier-Tage-Woche diskutiert. Wobei ja vor allem die Frage nach dem vollen Lohnausgleich so sehr umstritten ist. Wie fruchtbar ist diese Diskussion?
Bei der Vier-Tage-Woche ist das Problem in meinen Augen, dass natürlich dann in weniger Tagen mehr geleistet werden muss, wie bei uns zwar auch, aber ich glaube halt, lange Tage führen nicht dahin, wo wir hin müssen. Also ich glaube, das Thema mit langen Tagen ist, dass am Ende trotzdem eine enorme Erschöpfung auf der einen Seite da ist, aber zum anderen auch nicht eine höhere Produktivität vielleicht gewährleistet wird. Einfach weil der menschliche Organismus nicht darauf ausgelegt ist, konstant Kopfarbeit zu leisten über so lange Stundenzahlen.
Das heißt also, die kurzen Arbeitstage sind für Sie auch alternativlos?
Ach, es gibt immer Alternativen. Es gibt immer Alternativen und ich glaube, natürlich ist es auch nicht das Ei des Kolumbus und die einzige Wahrheit, die es geben kann. Ich glaube, da muss auch jedes Unternehmen schauen, wie kriegen wir vielleicht eine gute individuelle Arbeitseinstellung bei uns hin. Bei uns funktioniert es sehr gut und ich glaube allerdings, dass kürzere Arbeitszeiten auf jeden Fall Sinn machen, weil das auch alle Studien bestätigen. Es gab eine Studie aus England, die hat mehrere tausend Arbeitnehmer gebeten, ihre Arbeitstage zu erfassen und genau alle Arbeitstätigkeiten zu erfassen. Da kam raus, dass die Nettoarbeitszeit in einem 8-Stunden-Tag bei 2,5 Stunden liegt. Der Rest ist wirklich, naja, Ablenkungen, Arbeiten, die nicht produktiv sind, etc. pp. Mhm. Und wenn wir also 5-Stunden-Tage haben und da vielleicht 3 Stunden netto wirklich produktiv arbeiten, dann sind wir schon ganz gut unterwegs.
Dann ist es sogar mehr, als wenn Sie 2,5 in 8 Stunden arbeiten. Jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch, Sie wollen vor allem anderen Firmenchefs Mut machen, Ihrem Beispiel zu folgen. Fehlt denn Mut oder eher Einsicht?
Also ich glaube, was man ja auch gerade in der Digitalisierung zum Beispiel sieht, es fehlt auf jeden Fall Mut, weil da ganz viel Unbekannte vor uns liegen. Das ist einfach, wir leben in einer Welt, dafür gibt es das schöne Akronym VUCA, also sehr volatil, unsicher, komplex und mit hoher Ambiguität. Das heißt, wir können diese ganzen 10-Jahres-Pläne von früher, wo Wirtschaft wirklich linear einfach irgendwie funktioniert hat, die gibt es nicht mehr. Auch das Thema jetzt Pandemie und Corona, es hat niemand kommen sehen, es hat aber alles durcheinander gewirbelt. Und ich glaube, was wichtig ist, und dafür brauchen wir, glaube ich, Mut, mit dieser Unsicherheit gut leben zu können, um eine Entscheidung zu treffen, auch wenn das Ergebnis nicht klar ist. Weil das wird, glaube ich, der Alltag werden. Im Unternehmen auf jeden Fall, also in der Wirtschaft auf jeden Fall, weil es natürlich durch irgendwelche Innovationen am anderen Ende der Welt massive Auswirkungen auf mein persönliches Geschäft geben kann. Das sehen wir am Beispiel wie Airbnb in der Hotelbranche, wie Uber als Taxiunternehmen etc. pp. Es kommt irgendwo eine Idee auf und durch die Möglichkeiten der Digitalisierung und der Globalisierung wird das ein weltweiter Trend. Und plötzlich ist mein Geschäftsmodell kaputt. Das heißt, Planung ist nicht mehr möglich und ich glaube, man muss also Mut haben, um Unsicherheit gut begegnen zu können.
Sie halten ja auch immer wieder Vorträge über Ihr Arbeitszeitmodell. Bemerken Sie da eine Veränderung in den vergangenen Jahren? Also werden die Einwände weniger und die Aufgeschlossenheit größer?
Ja, tatsächlich. Und jetzt auch in Corona ist das interessant. Ich habe viele Zeitungsberichte nicht über uns gelesen, aber einfach so aus der Wirtschaft, wo Menschen dann sagen, dass sie gerade viel weniger arbeiten, aber das Ergebnis ja trotzdem schaffen und da ganz schön interessiert, neugierig drauf gucken. Und die Einwände werden auch kleiner, einfach weil vielen jetzt gerade dämmert, dass Veränderung notwendig ist und dass wir nicht mehr so arbeiten müssen zwangsläufig, wie wir es vor 40 Jahren getan haben.
Was muss sich denn in unserem Denken über Arbeit ändern, um sie dann neu zu denken?
Also ich glaube, das fängt sich auch bei Führung an. Also früher war es ja so, da saß der Patriarch in dem Eckbüro in der Schaltzentrale der Macht und wusste eigentlich alles. Und ich glaube, Führungskräfte, die so sozialisiert und aufgewachsen sind und so auch gelehrt wurden, die müssen mal überdenken, dass es vielleicht mehr als die reine Wahrheit gibt, die sie kennen. Also ich glaube, man muss offen sein für vieles. Einfach weil gerade die Komplexität ja auch zunimmt, auch technologisch. Einfach die Sachen, die, nehmen wir das Beispiel Smartphones. Vor 20 Jahren hatte kein Mensch die Vorstellung, dass wir jetzt unser halbes Leben über Smartphone-Apps irgendwie organisieren können. Wir können darüber Essen bestellen, wir können ein Taxi bestellen, wir können unseren Urlaub buchen, wir können mit Kollegen interagieren, wir können ganze Präsentationen damit bearbeiten. Das war ja vor 20 Jahren gar nicht möglich.
Wie wollen wir leben? Ist ja Thema unserer ARD-Themenwoche. Nun haben Sie schon gesagt, in den vergangenen 20 Jahren hat sich viel verändert. Wenn wir jetzt nach vorne schauen würden oder nach vorne schauen wollen, leben Sie so, wie Sie wollen oder was würden Sie noch gerne verändern?
Oh, das ist aber eine sehr schwere Frage. Ich glaube, was wichtig ist für jeden Einzelnen, sich überhaupt die Momente der Zeit zu nehmen, um so eine Frage sich selbst zu stellen. Und Sie erwischen mich ja gerade auf kaltem Fuß offenbar, weil ich die Frage nicht so souverän beantworten kann. Aber ich glaube, es wird ja für jeden sinnvoll sein, immer mal wieder innezuhalten, achtsam zu sein, zu gucken, wo stehe ich gerade. Und das ist übrigens auch im unternehmerischen Kontext wichtig, weil viele sind, besonders in so Krisensituationen, wie wir jetzt durch Corona erleben, sind da sehr aktionistisch und rennen einfach drauf los, ohne vielleicht sich mal hinzustellen und auch vielleicht mal Schwächen zuzugeben und auch mal um Hilfe zu bitten im Team oder bei auch externen Beratern. Und ich glaube, diese Frage ist auch im Privatleben wichtig. Wir haben zum Beispiel auch Achtsamkeitstrainings bei uns und Yoga fest vor Corona hier im Büro gemacht mit allen Kollegen. Und da hatten wir enorme Erkenntnisgewinne. Also ne, das war einfach schön für jeden Einzelnen, weil die gemerkt haben, oh ja, mir geht's gerade hier nicht so gut, mir geht's da nicht so gut, ich habe dieses Thema gerade zu erledigen. Und diese Zeit nimmt sich, glaube ich, kaum jemand. Und ich glaube, das ist wichtig. Und wenn Sie mich jetzt fragen, hätte ich gerne mehr von diesen Momenten, wo ich wirklich innehalten kann, um zu schauen, wo geht das Leben hin, wo geht die Reise hin, wo will ich eigentlich sein? Bin ich da, wo ich sein will, oder muss ich wieder was anpassen?
Sagt Lasse Reingans. Die 5-Stunden-Revolution heißt sein Buch über sein erfolgreiches Experiment, in seinem Unternehmen die tägliche Arbeitszeit zu senken. Vielen Dank, Herr Reingans, dass Sie uns mehr darüber erzählt haben.
Ja, herzlichen Dank, dass ich es durfte.
Redaktion der Sendung hatte Cornelia Bach und die Musik hat Tristan Reiling zusammengestellt. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.
When you're young, hot with cars and chemicals on the shelf, casting long shadows with your hands in your room with writings on the wall, making plans in the shimmering light. Tomorrow you'll be turning 8. You come running towards me, a kid with a plan who never knew D. I can see you must be in heaven. How does it feel? Forever 7. How does it feel? Forever 7. Sisters, would you believe that he kissed her? Thrown a high ball far beyond the line, knowing that soon you'll be mine. In the study when there's no one around, play the sharp chord that you have found. You come running towards me, kid with a plan on every new D. I can see you must be in heaven. How does it feel? Forever 7. How does it feel? Forever 7. Lombardo's tweaking the stage lights for the matinee show of Kings and Knights. Laughing out loud, you're playing the part for gamblers try to steal away Mila's heart. I'm telling you, don't look back. It goes to show, 8 will be much better than you'll ever know. Come running towards me, a kid with a plan on every new D. I can see you must be in heaven. How does it feel? Forever 7. How does it feel? Forever 7.